Herzlich willkommen beim Viertelpause-Interview mit Tim Schäflein. Produced by Upchoice.
Herzlich willkommen zurück bei Viertelpause Podcast am Freitag. Ich melde mich hier nach der Aufnahme schon am Nachmittag aus dem Tonstudio, aus dem Schnitt. Wir haben heute Morgen schon mit Olli Binder vom Hamburger Polo Club aufgenommen, kurz vor seiner Abreise nach Bonn zum Final Four und hatten deswegen nicht viel Zeit mit ihm die Folge zu produzieren und leider haben sich dort ein paar Tonprobleme eingeschlichen. Was bedeutet, und das werdet ihr gleich hören, dass auf der Tonspur von Olli leider ein Hintergrundgeräusch zu hören ist, ein Rauschen, und das ließ sich nicht mehr entfernen. Weil Olli aber schon auf dem Weg nach Bonn ist, ist es für uns natürlich nicht möglich, die Folge nochmal aufzunehmen. Wir hauen sie jetzt trotzdem für euch so raus, bitten zu entschuldigen, dass die Tonspur an der Stelle nicht so gut ist bei unserem Gast. Wir werden das natürlich dann im nächsten Interview wieder besser machen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß an der Folge. Es ist trotzdem eine sehr interessante Folge mit sehr interessanten Aussagen von Olli Binder geworden. Bitte entschuldigt das. Trotzdem viel Spaß mit der Folge und da kann es jetzt auch losgehen. Herzlich willkommen zurück beim Viertelpause-Hockey-Podcast, eurem Lieblings-Hockey-Podcast am Freitag im Interviewformat mit mir, mit Tim. Es steht das wichtigste oder wohl wichtigste Wochenende in der Feldhockeysaison an. Playdowns, Halbfinals, Finals, Final Four in Bonn, und das gilt auch für meinen heutigen Gast, Oliver Binder vom Hamburger Polo Club. Hi Olli.
Moin, schön, dass ich da sein kann.
Olli, wir machen heute eine etwas verkürzte Folge am Freitagmorgen und das hat den Grund, weil du gleich los musst nach Bonn. Also, wie reist ihr an mit den Poloherren? Geht's mit dem Zug, mit den Bussen oder Autos? Und was für ein Gefühl macht sich bei dir jetzt breit, wo es jetzt endlich losgeht?
Ja, also wir reisen mit Kleinbussen an. Freuen uns wahnsinnig drauf, dass es jetzt losgeht morgen. Heute steht noch ein kleines Training an. Ja, und dann sind wir eigentlich schon gewappnet für morgen.
Seid ihr denn auch generell gewappnet für morgen? Wie war die letzte Trainingswoche? Wie hat man sich nochmal vorbereiten können auf den Gegner oder auf die spezielle Situation bei so einem Final Four Turnier?
Also, ja, Training war super. Man merkt bei den Jungs, dass alle top motiviert sind. Alle sind heiß, können es eigentlich nicht mehr abwarten. Und deswegen sind wir jetzt endlich, also eine Nacht noch schlafen und dann geht es endlich los. Aber wir sind heiß, ja.
Die Situation dort in Bonn, die zumindest, die kennt ihr ja schon mal, denn das ist ganz witzig, als ihr vor zwei Saisons schon das erste Mal im Final Four standet, da war auch Bonn der Austragungsort. Wie erinnerst du dich an diese Situation dort zurück? Wie hat dir die Anlage gefallen, die Tribünen, die Fans, der Platz? Ist es was, worauf du dich freust, oder hättest du vielleicht auch lieber woanders gespielt mal?
Nee, das war richtig cool. Also wir hatten ja auch eine richtig coole Fanbase vor Ort. Die haben ja richtig Stimmung gemacht. Deswegen, ich freue mich wieder darauf, dort zu sein. Haben ja auch ganz gute Erinnerungen mit Finaleinzug. Haben wir dann leider das Finale knapp verloren. Aber ich würde sagen, die Erinnerungen sind trotzdem positiver.
Ja, da können wir doch gerne mal kurz drauf eingehen. Das war ja 2021, 2022 in dieser Feldsaison. Da habt ihr gegen den Mannheimer HC erst im Halbfinale gespielt, habt 3-0 sehr souverän gewonnen und habt dann aber sehr unglücklich das Finale gegen Köln mit 0-1 verloren. 6 Minuten vor dem Ende fiel da das Tor und ihr wart schon so kurz davor, im ersten Final Four der Vereinsgeschichte direkt auch einen Titel zu holen. Was hat sich jetzt verändert in den 2 Jahren, was dich vielleicht positiv stimmt, dass dieses Jahr der große Schritt möglich wäre?
Ja, der Gedanke, da rinnt mir immer noch die Gänsehaut runter. Das ist eine ärgerliche Situation gewesen. Ecke für, Konter gegen, Tor, Sache erledigt. Nee, aber davon wollen wir nicht mehr sprechen. Bei uns hat sich kadertechnisch einiges getan. Ich würde sagen, wir sind vor allem in der Breite deutlich besser geworden. Und auch die Erfahrung von vor 2 Jahren, glaube ich, hilft natürlich enorm, dass man sowas schon erlebt hat. Deswegen sehe ich dem Ganzen auch sehr optimistisch entgegen. Ja, wie schon gesagt, also wir freuen uns einfach drauf. Genau, können es jetzt einfach echt nicht mehr abwarten, dass es morgen losgeht.
Lass uns gerne mal über diesen Kader sprechen. Ihr habt ja immer noch die gleichen Top-Spieler, würde ich sagen, wie damals. Natürlich muss man Kane Russell mit der Ecke nennen. Natürlich habt ihr einen Weltmeister in der Innenverteidigung mit Tizi Müller. Ihr habt Niklas Gast im Tor, der auch immer wieder um die Honamas rumschwirrt. Ihr habt euch aber, glaube ich, so empfinde ich das, deutlich mehr in der Breite verbessert, was auch Top-Spieler angeht, die aus dem Ausland dazukommen. Wobei ich da finde, auch super spannend, das sind nicht die größten Namen, die aus dem Ausland verpflichtet werden, wie das jetzt gerade wieder mit Australien vielleicht geschieht. Aber trotzdem sind es alles Spieler, die sich so super bei euch eingefügt haben und die absolutes Bundesliga-Niveau direkt hatten.
Ja, genau. Also wie du sagst, es ist echt so ein paar Stellschrauben, die gefehlt haben. Also man hat es ja gesehen, vor 2 Jahren hat ja sehr wenig gefehlt und hoffentlich machen wir es diesmal besser. Aber die einzelnen Spieler, ich würde sagen, wir sind auch eine Mannschaft, in die man sehr schnell reinkommt, und das sind auch alles richtig coole Typen. Und ich glaube, dieses Teamgefüge macht es auch einfach aus, dass es allen einfach fällt, in so ein Team zu kommen und auch dann ihre Qualitäten mitzubringen. Und ich glaube, da nutzen wir von allem immer das Beste. Und genau, also der Trainerstab und alles rundherum, die machen einen super Job und holen uns echt immer richtig coole Jungs ran, mit denen es auch richtig Spaß macht, Hockey zu spielen.
Apropos Trainerstab, den Co-Trainer, sportlicher Leiter, hat er ein bisschen abgewiesen, wie auch immer. Bechi, den hatten wir auch schon hier im Interview zu Gast. Was hat sich mit ihm und mit Robert Tigges jetzt dann verändert bei euch im Vergleich zu der Ära, die Matthias Witthaus vorher beim Polo-Club geprägt hat und die du ja auch zu großen Teilen miterlebt hast?
Ja, es war natürlich ein Riesenschritt, muss man sagen. Also meine 6 Jahre bei Polo waren bis dahin waren ja immer unter Witti. Und es war auch einfach mal was Neues. Also ich mochte Witti unheimlich gerne, deswegen, ich fand das alles toll, was er gemacht hat und was wir auch erreicht haben, ist ja richtig grandios. Aber so ein neue Impulse, das macht natürlich immer was aus. Und ich hoffe, dass es jetzt halt auch in Richtung Final Four noch so den Faktor, vielleicht ein bisschen mehr Siegermentalität von Bechi, den er ja super reinbringt, hat man ja auch in den Jahren davor bei HTAC oder auch bei Köln gesehen, dass er das einfach drauf hat. Der kann die Jungs bis in die Zehenspitze motivieren und das macht er jetzt bei uns auch grandios. Und Robert, der halt auch ganz viel Hockeywissen mitbringt und auch ja letztes Jahr mit den Amsterdam-Damen gewonnen hat, also der weiß auch, wie man gewinnt. Und ich glaube, dass diese Kombi uns auf jeden Fall sehr nach vorne gebracht hat und hoffentlich auch noch weiter nach vorne bringt.
Wie genau machen Sie das, dich bis in die Zehenspitzen zu motivieren? Also wie ist die Ansprache dann vor jetzt den Viertelfinals zum Beispiel? Unterscheidet sich das?
Also tatsächlich muss man ja sagen, so vor einem Spiel muss man ja nicht großartig was sagen. Da sind ja alle Jungs motiviert, aber wenn es dann noch fehlt oder wenn Bechi sieht, da ist der eine oder andere noch nicht bei 100%, dann kann es mal lauter werden und da findet er schon meistens die richtigen Worte. Also ich erinnere an die Kabinenansprache vom EHL-Spiel von HTAC. Da ist es ja ganz gut dargestellt und das kriegt er einfach hin und das ist so eine Sache, die hat er einfach drauf und die gibt einem Team auch enorm viel.
Wie du gerade ja schon gesagt hast, bist du einer der Spieler, die einfach jetzt schon am längsten bei diesem Projekt Polo in der Bundesliga dabei sind. Du bist nämlich 2018 mit dem Hamburger Polo Club auch aufgestiegen in die erste Liga, als man da am letzten Spieltag mit einem Sieg über Clipper die Meisterschaft in der zweiten Liga perfekt gemacht hat. Da sind jetzt nicht mehr so viele Spieler dabei aus diesem Jahr, also Jan-Hendrik Bartels, Leon Törnblom, du. Was macht es mit dir, dass du einer dieser erfahrenen Spieler bist, der jetzt dann vielleicht das Projekt, was ihr damals angefangen habt und was der Polo Club natürlich auch schon noch ein Stück vorher angefangen hat, dass man das jetzt endlich mal auf den Peak bringen könnte mit dem Meistertitel. Das ist ja das Ziel, was man dann letztendlich irgendwann auch ausgegeben hat.
Ja, auf jeden Fall. Also erfüllt mich auch irgendwie mit Ehre, so lang Teil dieser Mannschaft gewesen zu sein und hoffentlich noch darüber hinaus. Aber ja, ist einfach ein cooler Weg, den wir bis jetzt gegangen sind. Und auch, also mit Leon, mit dem habe ich auch in Österreich oder spiele auch im Nationalteam mit ihm ganz lang zusammen. Und es ist einfach cool, dass man so einen langen Weg gemeinsam geht und freut uns natürlich, dass wir da dem Projekt so mithelfen konnten. Und ja, also mal sehen, wo die Reise noch hingeht. Hoffentlich ist das ja das erste Zwischenziel dann zeitnah erledigt. Aber die Sache ist ja dann nicht vorbei, sondern EHL ist natürlich immer so ein Thema, will man immer mitspielen. Und in der Halle haben wir jetzt auch noch nicht die großen Erfolge gefeiert. Und das sind auch Punkte, vor allem ich als Hallenspezialist freue mich da natürlich auch, wenn wir da mal etwas erfolgreicher mit Polo unterwegs sind.
Wir können ja mal etwas darauf schauen, wie die Reise vor dem Polo-Club bei dir begonnen hat und wie sie dann zu Polo geführt hat. Denn du kommst ja auch, so ganz witzig wie unser letzter Interviewgast, wie Jeroen Herzberger, aus Wien und hast dann eben jetzt den Sprung nach Deutschland gewagt, wie es ja viele österreichische Topspieler auch machen. Erzähl uns doch mal gerne, wo du in Wien gespielt hast und wie dann der Wechsel nach Hamburg zum Polo-Club, der damals noch dann in der zweiten Liga war, vollzogen wurde.
Also tatsächlich hatte ich ja den Umweg über HTAC. Also es war so, wir hatten mit dem Nationalteam, ich als 17-jähriger Junge, glaube ich, haben wir mit dem Nationalteam ein Testspiel gegen den HTAC gehabt. Und der jetzige Trainer von HTAC, Tomek Laskowski, hat mich bei Bechi eben groß angekündigt, dass ich eben ein ganz talentierter Junge bin. Und so hat mich damals, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 18, glaube ich, Tobi Hauke angeschrieben. Und das war für mich schon eine WhatsApp-Nachricht von Tobi Hauke, das war der Oberhammer für mich. Und so bin ich dann nach Hamburg gekommen, habe mal mit Bechi auch gequatscht und auch mit den Jungs trainiert. Und so bin ich dann zum HTAC gekommen, habe da ein halbes Jahr gespielt, habe nicht die Einsatzzeiten bekommen, die ich mir gewünscht hätte. Auch in Abstimmung mit Bechi wurde dann der Weg eben zu Polo gewählt, damals noch in die zweite Liga. Und den Schritt, muss ich sagen, habe ich bis heute nie bereut. Und man sieht ja auch, wo wir gelandet sind. Also ich würde sagen, alles richtig gemacht. Manchmal sind so kleine Umwege ja gar nicht verkehrt. Und jetzt bin ich auch in Hamburg glücklich und beim Hamburger Polo Club ganz erfolgreich, würde ich sagen.
In der letzten Woche haben wir zu dem Thema Hockey in Österreich gehört, dass es sich ja zum deutschen System insofern unterscheidet, dass es einfach so wenige Clubs gibt und alles gerade auch in Wien zentriert ist. Und dass das dann aber auch ein Vorteil ist für die Topspieler, weil sie dann auch gerade, weil es wenig Spieler gibt, in vielen Mannschaften spielen müssen schon, in andere Mannschaften hochspielen müssen und sich dadurch auf ein ganz anderes Level entwickeln können, sowohl körperlich als auch eben hockeytechnisch, weil man so viel Erfahrung in jungem Alter auch in älteren Mannschaften sammeln kann. Würdest du dem zustimmen?
Ja, absolut. Also in Österreich ist eigentlich gang und gäbe, wenn ein junger Spieler sehr talentiert ist, dann trainiert er auch mal mit 14, 15 schon bei den ersten Herren mit. Und das, also da fehlt es dann natürlich körperlich noch, hilft aber so, sich gegen diese körperliche Präsenz dann auch durchzusetzen. Und das ist auf jeden Fall was, oder also das bringt auf jeden Fall einen voran. Und was ich auch, würde ich sagen, aus meiner Vergangenheit positiv sehe, auch wenn es teilweise so mit Trainingsbelastung vielleicht nicht ganz positiv war. Als, ich glaube, 14-Jähriger hatte ich eine Hallensaison, weil ich in drei Mannschaften gespielt habe, da hatte ich 42 Spiele in einer Hallensaison. Also so ohne Verletzung ist es natürlich super, wenn man so viel Spielerfahrung mitbringt. Aber wenn da was passiert, ist es auch nicht unerklärlich, würde ich sagen. Also es hat so für und wieder, in meiner Situation ist es gut gegangen. Bei anderen ist es natürlich dann auch so ein Thema, ist ja bei vielen jungen, wachsenden Kindern, die dann zu viel Sport machen, dass dann so Kleinigkeiten immer wieder mehr werden. Also da muss man schon auch die Trainingssteuerung im Blick behalten. Aber bei mir hat es ganz gut funktioniert.
Bleiben wir doch mal beim Hockey in Österreich. Wir haben ja auch Fans und Zuhörer, Zuhörerinnen, die aus Österreich zuhören. Erstmal liebe Grüße nach Österreich. Was geht denn mit der Nationalmannschaft bei euch noch? Auch da geht es ja bergauf. In der Halle seid ihr sowieso in den letzten Jahren immer Titelfavorit oder Titelkandidaten gewesen. Auf dem Feld pirscht ihr euch auch, habe ich das Gefühl, so Stück für Stück ran, auch wenn es natürlich schwierig ist, da an die wirklichen Top-Nationen ranzukommen. Aber dahinter seid ihr dann doch schon auch auf dem Vormarsch. Ihr habt eure Legende Michi Körper jetzt verloren in der Nationalmannschaft. Wie werdet ihr das auffangen und ja, wie geht's voran in Österreich?
Ja, tatsächlich haben wir jetzt einige Junge, die danach kommen. Es gibt ja auch ein bisschen so einen Generationenwechsel zurzeit bei uns in der Mannschaft. Da würde ich mich tatsächlich auch einschließen, dass ich da jetzt, ich habe letztes Jahr meinen Sohn bekommen oder sogar 2 Jahre her, der ist jetzt bald 1,5, arbeite auch schon voll, deswegen ist es für mich mit Nationalteam tatsächlich zeitlich schwer darzustellen. Deswegen muss ich da auch immer kürzer treten. Ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir in Österreich nichts bekommen fürs Spielen, fürs Nationalteam. Also wir machen das alle, weil wir das freiwillig gerne machen, den Jungen Spaß haben wollen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das, was uns auszeichnet. Also wir wissen, dass die anderen Mannschaften alle mehr oder weniger davon leben können. Und unsere Jungs machen das alle, weil sie darauf Bock haben. Und so versuchen wir uns auch immer noch mehr zu pushen, weil wir eben wissen, wir machen das nur für uns. Wir kriegen da gar nichts raus. Und da finde ich immer beeindruckend, wie wir aus so wenig Möglichkeiten so viel machen. Also ich weiß nicht, ob das so viel eigentlich bewusst ist, was da die kleine Hockeynation aus Österreich vollbringt, aber ich finde immer, dass es echt grandios ist, wie die Jungs auch zu Hause in Österreich immer täglich, ich weiß nicht, ob täglich, aber wirklich mehrmals die Woche morgens trainieren und Gas geben, ohne einen Cent dafür zu sehen. Also finde ich wirklich immer beeindruckend.
Ich finde das auch immer so krass, wenn man sich dann mal einen Bericht durchliest über die Meisterschaften, dann hast du da irgendwie 5 Teams aus Wien, die gegeneinander gespielt haben. Ich verstehe schon gar nicht mehr, wer wann wo wie gespielt hat, weil die Namen alle gleich sind, aber das ist doch wirklich beeindruckend, dass sich das so konzentriert und am Ende hast du trotzdem auch immer wieder Topspieler, die jetzt in Deutschland absolut Fuß gefasst haben, die teilweise auch in den Niederlanden jetzt, denke ich an Fabi Unterkircher zum Beispiel, Fuß fassen. Also das ist wirklich
absolut
beeindruckend, finde ich.
Ja, also ich würde auch generell sagen, dass die Jugendarbeit in Österreich, beziehungsweise eigentlich ist es ja großteils nur Wien, sehr gut ist und dass der Schritt so, also die man sieht es ja auch einfach im Vereinshockey, ist einfach die österreichische Liga nicht zu vergleichen mit den anderen Ligen. Also am Feld ist das sind einfach zwei Welten und deswegen müssen junge Spieler sehr früh den Schritt wagen, ins Ausland zu gehen, um wirklich Top-Niveau erreichen zu können, weil man als junger Spieler schnell an seine, also in den ersten Herrenmannschaften ist halt nicht sehr viel Gegenwehr dann zu erwarten. Und man sieht es jetzt zum Beispiel bei unserem jungen Spieler Benny Körbel, der ist ja auch vor 2 Jahren zu uns gekommen. Und der hat jetzt wieder so eine Entwicklung genommen und der ist jetzt echt wirklich ein Top-Spieler und nicht mehr aus unserer Mannschaft zu denken. Das kann ich wirklich nur allen jungen Österreichern irgendwie, wenn sie es möglich machen können, ans Herz legen. Wenn sie Top-Hockey spielen wollen, müssen sie früher oder später ins Ausland gehen, weil in Österreich ist da leider schnell das Limit erreicht.
Machen wir noch ein letztes Thema auf für diese Folge. Das ist so ein bisschen ein Thema, irgendwie spricht man es mit jedem Hockeyspieler mal an, weil jeder das gleiche Problem hat, zumindest wenn man nicht ganz, ganz, ganz oben angekommen ist in der Weltspitze. Dieses Dreieck, dieser Spagat zwischen Hockey, Familie, Beruf, das hast du auch gerade bei dir schon genannt, dass es Probleme mit der Nationalmannschaft gibt. Ich finde es trotzdem immer wieder wichtig, dass man immer wieder darüber spricht und darauf aufmerksam macht, um dann doch irgendwie mal die Hoffnung zu haben, dass sich kleine Stückchen verbessern und sich irgendwas bewegen kann. Jetzt kannst du uns erstmal kurz abholen, was für einen Beruf übst du denn aus und wie ist denn der Spagat? Wie kriegst du es zumindest beim Hockey in Hamburg hin, das Ganze zu meistern, auch mit der Familie?
Ich habe den Vorteil, mein Arbeitgeber ist auch Sponsor unserer ersten Herren und dementsprechend ist er immer ganz willig, mir mal ein bisschen Freiraum zu geben und ohne diesen Möglichkeiten funktioniert es halt auch einfach gar nicht. Also man sieht es heute, wir reisen um 10.30 Uhr an, wäre bei einem normalen Arbeitgeber nicht ohne Urlaubstag zu machen. Die Vorbereitungen, wenn man unterwegs ist, wieder Urlaubstage, wenn man jetzt Nationalteam spielt, sind das wieder Urlaubstage und auf früher oder später ist man dann am Ende seiner Urlaubstage angelangt, ohne einmal im Urlaub gewesen zu sein. Deshalb, da ist man echt auf nette Arbeitgeber angewiesen, Leute, die das mitmachen, die das vielleicht sogar noch fördern, anders funktioniert es nicht. Und in meinem Fall jetzt mit Kind zu Hause ist man dann noch mehr drauf angewiesen und ich bin da ganz dankbar dafür. Auch, dass die Trainer mir ein bisschen mehr Freiraum geben, dass ich vielleicht nicht jede Trainingseinheit mitmachen muss, sondern auch mal zu Hause bleiben kann bei meiner Familie. Ja, das ist, also anders ist es meiner Meinung nach nicht zu gewährleisten mit Nationalteam sowieso. Also da finde ich ja echt beeindruckend, wie das, ich habe ja nur gehört, dass Niklas Wellen und Mats Krambusch ihre Kinder bekommen haben und dass sie da nach wie vor 100% mit der Nationalmannschaft geben. Da habe ich höchsten Respekt vor. Da gilt natürlich der höchste Respekt auch den Frauen von Mats und Niklas, die da mit Sicherheit einen tollen Job zu Hause machen. Und da möchte ich natürlich an dieser Stelle auch meiner Frau danken, dass die mir das alles ermöglicht und dass ich da immer wegfahren darf. Jetzt auch wieder lässt sie das ganze Wochenende alleine zu Hause. Also da immer höchsten Respekt an alle Mütter, die da zu Hause alleine bleiben.
Das auf jeden Fall, da schließe ich mich natürlich mit an. Olli, letzte Frage. Jetzt haben wir noch, jetzt muss ich grob überschlagen, bis ihr spielt, vielleicht über 30 Stunden. In 24 Stunden knapp beginnt zumindest mal das Final Four in Bonn mit den Damenspielen. Wie sehen jetzt deine oder eure letzten Stunden aus? Du hast schon gesagt, ihr reist dann jetzt nach Bonn, dann wollt ihr noch trainieren. Macht ihr am Abend noch irgendwie Taktik-Video? Ist es schon durch? Und wie sieht es dann morgen vor dem Spiel aus?
Also tatsächlich hatten wir schon die ein oder andere Videositzung zu Alster, zu unseren Nachbesprechungen zum Viertelfinale. Also ja, wir reisen erstmal an, haben dann vor Ort noch eine kleine Trainingseinheit. Und morgen, Spiel ist ja erst um 18.30 Uhr. Also wir haben da auch noch genug Zeit, uns nochmal taktische Kleinigkeiten miteinander durchzugehen, ein paar Videosequenzen anzugucken. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist man soweit schon so heiß, dass wir eigentlich nur die Stunden zählen, bis es endlich losgeht. Und ja, nochmal dann gut essen und dann kann es eigentlich um 18.30 Uhr schon losgehen.
So sieht's aus. Dann kann's losgehen. Ich wünsche euch natürlich viel Erfolg morgen, aber natürlich auch aus den Fairnessgründen logischerweise allen Teams morgen. Ich hoffe einfach auf eine schöne Endrunde, auf schöne Playdown-Spiele. Das Ganze könnt ihr euch natürlich dann auch live anschauen. Ihr könnt natürlich auch wieder nächste Woche reinhören bei uns bei Viertelpause, wenn es weitergeht mit einer Folge von Chris und Sören. Olli, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Vielen Dank an euch fürs Zuhören da draußen. Macht's gut. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis in die nächste Woche. Ciao.
Tschüss.